Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 8, Vers 9 bis Kapitel 9, Vers 24.
Und darum richtet er sein Angesicht zu Gott, dem Herrn. Hier haben wir übrigens ein Beispiel, wie im Alten Testament das Alte Testament zitiert wird. Es gibt ganz viele solche inneralttestamentliche Bezüge. Genauso wie es auch hunderte von Bezügen gibt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und übrigens gibt es auch Bezüge innerhalb des Neuen Testaments. Zum Beispiel in 2. Petrus 3 erwähnt Petrus den Hebräerbrief und die übrigen Briefe von Paulus. In 1. Timotheus 5 zitiert der Apostel Paulus aus dem Lukasevangelium. Und im Judasbrief wird Bezug genommen auf den 2. Petrusbrief, auf 2. Petrus 3. Also das finden wir auch. Aber es ist sehr interessant und es zeigt uns eben, schon damals, zur Zeit von Daniel, war klar, Jeremia ist Gottes Wort. Er sagt nämlich, Vers 2, da merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Er sagt nicht einfach im Buch Jeremia, sondern das Buch Jeremia war genau schon gerechnet zu den übrigen alttestamentlichen Büchern. Als etwas Zusammengehöriges, die Schriften, und da las er speziell jetzt in dem Buch Jeremia. Und dann sehen wir in Vers 3, wie Daniel beginnt, den Herrn zu suchen und die Schuld Israels zu bekennen und auch seine persönliche, wie wir noch sehen werden. Das ist das Ergebnis des Studiums erfüllter Prophetie. Also nicht einfach so, Aus trockenem Interesse, ein bisschen Neugierde, wie ist das so mit der Prophetie? Nein, das muss uns ergreifen. Also wir fragen, und jetzt, was bedeutet das für mich persönlich? Was habe ich in meinem Leben zu bereinigen, beziehungsweise überhaupt das Volk Gottes? Und das ist das Schöne, Daniel identifiziert sich mit dem ganzen Volk. Er sagt nicht ich und die, sondern macht sich eins und bekennt die Schuld seines Volkes. Und dann hat man die richtige Haltung zum Volk Gottes. Dann ist es nicht pharisäisch. Wenn man sich so eins macht, auch mit der Verschuldung des ganzen Volkes. Ich lese weiter, Vers 4. Und ich betete zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt. Und wir haben uns empört und sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen. Interessant ist dein Vers 4. Das ist eindeutig eine direkte Anspielung auf 5. Mose 7, Vers 9, 12, 21. Schlagen wir das mal auf. Das zeigt, also Daniel hatte auch das 5. Buch Mose zum Beispiel unter den Schriften. Schon damals, im 6. Jahrhundert vor Christus. Also 5. Mose 7, Vers 9. So wisse denn, dass der Herr, dein Gott, Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Güte auf 1000 Geschlechter hin, denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote beobachten. Vers 12. Und es wird geschehen dafür, dass ihr diesen Rechten gehorcht und sie beobachtet und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und Vers 21, erschrick nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein großer und furchtbarer Gott. Jetzt sehen wir, wie er spricht. Und ich bete zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott. Das nimmt er aus Vers 21. Aber im gleichen Kapitel haben wir auch diesen Ausdruck, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das haben wir auch im gleichen Kapitel gefunden. Und das macht klar, also dass er wirklich dieses Kapitel vor sich hatte und konkret im Gebet auf 5. Mose 7 Bezug nimmt. Wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt. Also dieses Wir ist wichtig. Er identifiziert sich mit dem Volk Gottes. Wie das später auch Esra tut und Nehemia. Nehemia 8 und in Esra 8 sehen wir, wie Männer Gottes sich mit dem Volk und ihrer Schuld identifizieren. Sie haben nicht gesündigt. Aber sie gehören zum Volk Gottes und darum machen sie das auch zu ihrem eigenen Problem. Und so ist das, wenn man sich mit dem Volk Gottes eins macht und mitleidet, dann kann man über Missstände sprechen. Ohne dass jemand sagt, ja, ihr wollt immer alles besser wissen und so. Nein, wenn man selber betroffen ist und sich mit dem Volk eins macht, das ist das ganz etwas anderes, als wenn man von oben herab mit dem Finger zeigt. Und das ist ein ganz wunderbares Beispiel für Identifikation mit dem Volk Gottes. Ich lese weiter, Vers 6. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, welche in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu allem Volk des Landes geredet haben. Also er nimmt genau das Problem auf aus der Zeit der Könige, vor der babylonischen Gefangenschaft. Da war es ja so, die Propheten kamen ständig, haben zur Umkehr gerufen, aber man hat nicht gehört und darum kam es ja zur babylonischen Gefangenschaft und Wegführung. Vers 7. Dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit, unser aber die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist. Die Männer von Juda und der Bewohner von Jerusalem und des ganzen Israel, der Nahen und der Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben. Und das ist interessant, hier macht sich Daniel eins mit allen 12 Stämmen. Ist das aufgefallen? Er sagt, die Männer von Juda und Bewohner von Jerusalem. Das nimmt Bezug auf Juda. Das einstige Südreich. Und dann sagt er, und des ganzen Israel, der Nahen und der Fernen. Dann nimmt er Bezug auf die 10 Stämme, die ja schon früher, 721, durch die Assyrer nach Nordirak deportiert worden sind. Nach Assyrien. Und in der babylonischen Gefangenschaft, die Juden in den Südirak, nach Babylonien. Aber da sieht er das ganze Volk. Trotz der Spaltung macht er sich eins mit den 12 Stämmen. Sehr interessant. Und weiter, Vers 8. Herr, unser ist die Beschämung des Angesichts unserer Könige, unserer Fürsten und unserer Väter, weil wir gegen dich gesündigt haben. Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen und die Vergebungen. Denn wir haben uns gegen ihn empört und wir haben der Stimme des Herrn, unseres Gottes, nicht gehorcht, um in seinen Gesetzen zu wandeln, welche er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und hier spricht er in Vers 9 über die Vergebung Gottes. Er spricht über die Vergebung und in Vers 7 über Gottes Gerechtigkeit. Also er betont beides im Gleichgewicht. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm, steht in 1. Johannes 1, Vers 5. Aber in 1. Johannes 4 steht, Gott ist Liebe. Und beides ist zu betonen. Dieser Gott ist ein Gott der Vergebung, aber dieser Gott ist eben ein gerechter Gott. Ich lese weiter. Nochmals Vers 9. Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen und die Vergebungen, denn wir haben uns gegen ihn empört und wir haben der Stimme des Herrn, unseres Gottes, nicht gehorcht, um in seinen Gesetzen zu wandeln, welche er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel, das betont jetzt wieder die 12 Stämme, und ganz Israel hat ein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es deiner Stimme nicht gehorcht hat. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, welcher im Gesetz Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Da nimmt also klar Bezug auf diese Flüche Gottes über Israel bei Ungehorsam in 5. Mose 28. Und dort in 5. Mose 28 war nämlich die Zerstreuung und Wegführung nach Assyrien vorausgesagt. Und dann in Vers 36 auch die Wegführung nach Babylon. Ich war in 5. Mose 28, Vers 25, dort geht es um das Gericht der Wegführung. Das heißt dort, Israel wird vor den Feinden fliehen und wird zum Entsetzen werden allen Königreichen der Erde. Das hat sich erfüllt durch die Wegführung der 10 Stämme, die durch diese Katastrophe zum Entsetzen wurden, überall wohin sie kamen. Aber dann, in Vers 36, kommt ein zweiter Fluch der Wegführung. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Zu einer Nation wegführen, das geschah in der babylonischen Gefangenschaft. Sie wurden nach Babylon weggeführt. Und das muss sich aber beziehen auf die Zeit der Könige. Denn hier wird gesagt, du und den König, den du über dich setzen wirst. Ja, und mit der Wegführung nach Babylon ging das Königtum dann unter. Darauf nimmt Daniel Bezug. Aber er konnte noch nicht Bezug nehmen. Es gibt noch einen dritten Fluch der Wegführung. Der kommt erst in Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich dann erst im Jahr 70 erfüllt. Da wurde das jüdische Volk wirklich weltweit über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Aber interessant ist, es gibt nur diese 3 Wegführungsflüche. Einen 4. gibt es nicht mehr. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, die Juden sind heute zurückgekehrt. Aber wer weiß, vielleicht werden die wieder mal alle nochmals zerstreut. Und dann habt ihr es gehabt mit der Endzeit, ja? Sagen, nein. Wir haben 3 Wegführungsflüche in der Tora, im Gesetz Mose. Die haben sich alle 3 erfüllt. Und jetzt kommen sie zurück aus aller Welt, um nie mehr weggeführt zu werden, wie das steht in Amos 9, die letzten 2 Verse. Ich werde euch zurückführen in euer Land und ihr werdet nicht mehr herausgerissen werden aus dem Land, das ich euch gegeben habe. Aber sehen wir, wie Daniel das Wort Gottes kennt und wie er auch im Gebet eben auf die Bibelstellen ganz konkret Bezug nimmt und versteht, was sich erfüllt hat. Und dann steht weiter in Vers 12, und er hat seine Worte erfüllt, die er über uns und über unsere Richter geredet hat, welche uns richteten, indem er ein großes Unglück über uns brachte, sodass unter dem ganzen Himmel keines geschehen ist, wie dasjenige, welches an Jerusalem geschehen ist. Also er sieht ganz klar, was erfüllte Prophetie ist. Das hat sich erfüllt. Jetzt Vers 13. So wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist alles dieses Unglück über uns gekommen. Und wir flehten den Herrn, unseren Gott, nicht an, dass wir von unseren Missetaten umgekehrt wären und Einsicht erlangt hätten für deine Wahrheit. Und so hat der Herr über das Unglück gewacht, und es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er getan hat. Und wir haben seiner Stimme nicht gehorcht. Hier spielt Daniel wieder auf Jeremia an. Und zwar auf Jeremia 1. Können wir das kurz aufschlagen? Der junge Jeremia wurde von Gott zum Prophetendienst berufen. Eine schwierige Aufgabe. Er sollte ankündigen, von Norden her wird Babylon kommen und Jerusalem verwüsten. Und das steht in Jeremia 1, ich lese ab Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Was siehst du, Jeremia? Und ich sprach, ich sehe einen Mandelstab. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Simon, in unserem Vers, Daniel 9, Vers 14, und so hat der Herr über das Unglück gewacht und es über uns kommen lassen. Und jetzt ist Folgendes zu betonen. Ich habe bei Vers 14 hingeschrieben auf dem Skript, Gott wacht über sein Wort, um es zu erfüllen. Anspielung auf das Wortspiel in Jeremia 1, 11 bis 12. Und jetzt ist es so, wachen heißt auf Hebräisch Shakad. Und Mandelbaum heißt Shaket. Also Shaket heißt eigentlich der Wachsame. Und zwar aus dem Grund, der Mandelbaum ist in Israel. Ist so schön. Ende Januar, Anfang Februar. Der erste Baum, der mit seinen weißen, markanten Blüten das neue Leben nach dem Frühjahr ankündigt. Darum ist er quasi der Wachsame, der sagt, jetzt kommt die Zeit. Jetzt kommt die Zeit. Und Gott macht also das Wortspiel, Jeremia, was siehst du? Aniroe, Maket, Shaket. Makel, Shaket. Ich sehe einen Mandelstab. Ani Shoket. Ich wache darüber. Ich sehe einen Stab des Wachsamen. Ich wache darüber, mein Wort auszuführen. Das war das Wortspiel in Jeremia 1, Vers 11 und 12. Und genau auf diese Stelle nimmt Daniel Bezug und sagt, ja, Herr, du hast darüber gewacht, dass dein Wort in Erfüllung geht. Alles, was Gott gesagt hat in seinem Wort, wird in Erfüllung gehen. Er wacht darüber. Lässt kein Wort einfach dahin fallen. Und dann gehen wir weiter zu Vers 15. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Da erinnert nun Daniel an den Auszug aus Ägypten. Und die Formulierung, die Wörter, die Begriffe, die er da aufnimmt, machen klar, da hat er Jeremia 32 vor sich gehabt. Man muss mal das lesen, Jeremia 32, Verse 20 und 21. Und dann merkt man genau diese Ausdrücke, Land Ägypten, mit starker Hand herausgeführt, einen Namen gemacht, wie es an diesem Tag ist. Das sind Formulierungen, die findet man nirgends sonst so kombiniert, als nur in Jeremia 32. Merkt man, der hat wirklich das ganze Jeremia-Buch gehabt, offensichtlich. Mal auf Jeremia 1, dann Jeremia 25, 29, jetzt Jeremia 32. Aber er lebt in der Heiligen Schrift. Das wird Teil von ihm. Und darum, wenn er betet, betet er mit diesen Ausdrücken. Und so sehen wir, richtig beten lernt man mit der Bibel. Und das ist vielleicht auch eine Hilfe. Manchmal wird ja die Frage gestellt, wie ist das beim Beten? Sollen wir zum Vater beten? Oder zum Sohn? Sollen wir zum Heiligen Geist beten? Und wir wissen, das Zeugnis der Heiligen Schrift ist klar. Es gibt einen Gott. Aber es sind drei Personen in der Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir haben genügend Beispiele, wo wir in der Bibel lernen, wie wir zum Vater beten sollen. Nicht nur im Unser Vater, der du bist in den Himmeln, sondern dann auch in den Briefen der Apostel, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat und so weiter. Das ist der längste Satz im Neuen Testament. Ein Gebet, Epheser 1, Vers 3 bis 14. Auf Griechisch, ein Satz hört nicht mehr auf. So erfüllt ist der Apostel von diesem Lob dem Vater gegenüber. Aber wir haben auch ganz klare Stellen, wo zum Sohn gebetet wird. Denken wir an Stephanus, in seiner Todesstunde betet er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann bittet er auch für seine Verfolger, dass der Herr ihnen vergeben möge. Und der Apostel Paulus sendet ja seinen ersten Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth. Aber nicht nur an diese Gemeinde, sondern an alle Gemeinden der ganzen Welt. Und er sagt, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also die Gemeinden weltweit sind charakterisiert, dass sie den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Das mit dem Anrufen beginnt ja schon in 1. Mose 4, wo es heißt, damals fing man an, den Namen des Herrn, den Namen Jahwes, anzurufen. Ja, und dann könnte man so weiterfahren, aber ich möchte noch hinweisen auf Offenbarung 5, wo im Himmel die 24 Ältesten niederfallen und das Lamm Gottes anbeten und sagen, würdig ist das Lamm, das Buch zu nehmen, denn du hast uns erkauft aus jedem Stamm, Sprache und so weiter und hast uns, unserem Vater, zu Königen gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Also, da wird ganz klar, Jesus Christus, das Lamm, nicht nur angerufen, sondern angebetet. Und Anbetung kommt nur Gott zuteil. Und in Hebräer 1 sagt Gott, der Vater, zu den Engeln, und zu den Engeln spricht er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, den Sohn. Also ein Befehl Gottes an die ganze Engelwelt, den Sohn anzubeten. Also wir lernen durch die Heilige Schrift, wie zu beten, aber es gibt kein einziges Beispiel in der Heiligen Schrift, wo der Heilige Geist im Gebet angerufen wird. Und das überrascht, denn der Heilige Geist ist Gott von Ewigkeit, allmächtig, allwissend, wie der Vater, wie der Sohn. Aber in Epheser 6, Vers 20 und Judas 1, Vers 20 wird erklärt, dass wir durch den Heiligen Geist, also in der Kraft des Heiligen Geistes, beten. Das heißt, der Heilige Geist, obwohl er Gott ist, will die Kraft der Erlösten sein, um zum Vater und zum Sohn zu beten. Und es ist eben so, dass der Heilige Geist selber gewählt, kann man sagen, den Herrn Jesus verherrlichen will. Darum steht in Johannes 16, Vers 14, er, der Heilige Geist, der kommen wird, wird mich verherrlichen. Also wir müssen es so lernen, wie die Heilige Schrift es uns lehrt und klar macht. Und das hat nichts zu tun mit einer Verunehrung des Heiligen Geistes. Also wir lernen durch die Schrift zu beten, das sehen wir auch bei Daniel. Sein ganzes Beten ist durch die Heilige Schrift geprägt. Jetzt gehen wir weiter. Vers 16. Wir haben gesündigt. Wir haben gesetzlos gehandelt. Ich war, da denkt man, aber wenn man die Daniel-Geschichte liest, Daniel 1, 2, 3, 4, 5, dieser treue Mann, der so auch schon als junger Mann entschieden war, dem Herrn wirklich auch in schwierigen Situationen die Treue zu halten, sich nicht zu verunreinigen. Und er sagt, wir haben gesündigt, wir haben gesetzlos gehandelt. Er macht sich wirklich eins mit dem ganzen Volk. Vers 16, Herr, nach allen deinen Gerechtigkeiten, lass doch deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter, also er spricht auch von den früheren Generationen, mit denen macht er sich auch eins. Nicht nur mit allen, die zu seiner Zeit leben. Unsere Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden, allen denen, die uns umgeben. Schon damals haben die umgebenden Völker die Juden verlacht, verhöhnt, verspottet. Aber ist es nicht schön zu sehen, wie er spricht über deine Stadt Jerusalem? Er sagt nicht einfach Jerusalem, die Stadt Jerusalem. Was wird heute in der Politik, in der Weltpolitik über Jerusalem und den Status von Jerusalem gesprochen und diskutiert. Und alle Nationen der Welt müssen sich überlegen, haben wir unsere Botschaft in Jerusalem oder in Tel Aviv? Aber was wäre es, wenn man würde sagen, Jerusalem, die Stadt Gottes, deine Stadt Jerusalem? Wenn jemand fragt, ja, wem gehört Jerusalem? Daniel sagt es ganz klar, es ist die Stadt des Gottes der Bibel. Es ist deine Stadt Jerusalem. Und er nennt Israel dein Volk. Und damit weist er darauf hin, der Herr, er hat alles in der Hand. Das Schicksal von Jerusalem, das Schicksal des jüdischen Volkes. Daniel weiß, er kann nichts machen, aber der Gott, der Jerusalem sein eigen nennt, der Israel sein Volk nennt, er muss handeln. Und nur er kann helfen. Und dann sehen wir, was er noch sagt, nicht nur deine Stadt Jerusalem, sondern er sagt, dein heiliger Berg. Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Er wird genannt Moria und er wird auch genannt Berg Zion. Nicht zu verwechseln mit diesem Berg Zion, den man heute in Jerusalem Zion nennt. Das ist der Südwesthügel der Altstadt, wird heute Zion genannt. Aber das ist erst belegbar seit etwa 100 nach Christus. Das ist nachbiblisch. Der biblische Berg Zion, beziehungsweise Berg Moria, ist dasselbe. Das ist immer der Tempelberg. Eben der heilige Berg, aber eben dein heiliger Berg. Wem gehört dieser Berg? Die Muslime sagen, uns. Und Daniel sagt, dein heiliger Berg. Aber eben, wir sind schuld. Unsere Sünden haben dazu geführt, dass alle Völker rund um uns her uns verlachen. Vers 17. Und nun höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Er nennt sich dein Knecht. Warum? Weil es Daniel wichtig war, Gott zu gehorchen. Nur solche Gläubige, die Gott gehorchen, können Knechte genannt werden. Das ist nicht so schnell, das darf man nicht so schnell sagen. Wenn man dem Herrn ungehorsam ist, dann kann man sich nicht nennen, ich bin dein Knecht. Aber er sagt, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Ja, wie geht jetzt das? Also er spricht ja zu wem? Zu dem Herrn. Er nennt Gott Herr, Vers 3, Jahwe, Vers 4, mein Gott, Vers 4. Und jetzt hier sagt er, spricht er an, dann höre unser Gott, nennt er ihn, auf das Flehen deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Warum sagt er nicht um deines Namens willen? Sondern er sagt, um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten. Ja, das klingt ja wie, es gibt den Herrn und es gibt den Herrn. Ja, das wären ja zwei Personen. Ja, natürlich. Wir haben so viele Stellen im Alten Testament, wo das immer wieder deutlich wird. Zum Beispiel in Zacharia 2 spricht der Herr der Heerscharen, Jahwe der Heerscharen. Er sagt, ich komme und werde in eurer Mitte wohnen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Ja, wie geht das? Jahwe der Heerscharen sagt, ihr werdet erkennen, dass Jahwe der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Das ist klar, das sind es zwei Personen. Und natürlich, wie das Neue Testament erklärt, der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt. Aber sowohl der Vater wird genannt Jahwe, als auch der Sohn. Wenn jemand behauptet, Jahwe, das sei nur die Bezeichnung für den Vater, ist er völlig auf dem Holzweg. Jahwe ist der Name des dreieinen Gottes. Jahwe wird benutzt für Gott, den Vater, aber auch für den Sohn und auch für den Heiligen Geist. Also, hier sagt er, um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Was erwähnt er hier? Das ist der Salomo-Tempel. Dein verwüstetes Heiligtum. Der lag ja damals noch in Staub und Asche. Erbarme dich über diesen Tempel. Interessant ist Folgendes, ich habe das auf dem Skript vermerkt, bei Vers 17, dein verwüstetes Heiligtum, Das ist der erste Tempel. Und dann habe ich aber noch verwiesen, etwas weiter unten. In Vers 26 werden wir noch sehen, da wird der zweite Tempel erwähnt. Und in Vers 24 der dritte Tempel. Das heißt also, in Daniel 9 werden alle drei Tempel der gesamten Heilsgeschichte in Jerusalem erwähnt. Es gibt noch ein Kapitel, das so alle drei Tempel erwähnt. In einem Kapitel, Haggai 2. In 2 Vers 3a wird der erste Tempel erwähnt, 3b der zweite Tempel und in Haggai 2 Vers 9 wird der dritte Tempel erwähnt. Aber das Interessante ist dort in Haggai, dass das alles als das gleiche Haus bezeichnet wird. Wer dieses Haus gesehen hat in seiner früheren Herrlichkeit, sagt er zu denen, die den zweiten Tempel bauten. Ja, dann das Haus in seiner früheren Herrlichkeit, das war der Salomo-Tempel. Und dann sagt er, aber dieses Haus werde ich einmal mit größerer Herrlichkeit erfüllen als das Haus in seiner früheren Herrlichkeit. Also der dritte Tempel wird herrlicher sein als der erste Tempel von Salomo, aber das wird alles genannt das gleiche Haus. Dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit, dieses Haus in seiner späteren Herrlichkeit. Weil für Gott der erste, zweite, dritte Tempel, das ist im Prinzip dasselbe. Es gehört alles zusammen. Es ist sein Haus in Jerusalem. Es bildet sogar eine Einheit mit der Stiftshütte. Und darum wird, das nur so nebenbei, im Hebräerbrief, da wird ja der Tempel im Jahr 62 nach Christus beschrieben, als noch Opfer dargebracht wurden. Hebräer 10, jeder Priester steht täglich da, oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünde hinwegnehmen können. Spricht er über den aktiven Tempeldienst damals. Und wenn aber im Hebräerbrief der Tempel beschrieben wird, wird er immer mit den Ausdrücken der Stiftshütte beschrieben. In Hebräer 9. Wie gesagt, da gab es das vordere Zelt, das hintere Zelt, das vordere ist das Heilige, das hintere ist das Allerheiligste, darin war die Bundeslade und so weiter. Er benutzt die Ausdrücke der Stiftshütte, um den Tempel, den zweiten Tempel in Jerusalem zu bezeichnen. Warum? Weil für Gott die Stiftshütte, der Salomo-Tempel, der zweite Tempel, der dritte Tempel eine Einheit ist. Das ist sein Haus. Wir gehen weiter. Vers 18. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Für ihn ist klar, eine Wiederherstellung Jerusalems ist nicht möglich, weil Israel so ein treues Volk ist. Es geht nur durch die Erbarmung Gottes. Sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf und handle. Zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott. Merkt man, das ist Flehen. So intensiv. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf. Das ist eben der Unterschied zwischen Beten. Vorher hatten wir zum Teil Verse, das ist mehr Beten. Und da, wenn es so intensiv wird, das ist Flehen. In 1. Timotheus 2, Vers 1 wird gesagt, wir sollen beten, wir sollen flehen, wir sollen danken. Es wird unterschieden. Alles an seinem Platz. Und dann wieder, denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. Er macht also die ganze Not zu Gottes Not. Das ist eine wichtige Sache beim Beten. Dass es nicht mehr unsere Sache ist, sondern dass wir sie zu Gottes Sache machen. Und da können wir unsere Sorgen ablegen. Und jetzt beschreibt Daniel in Vers 20, während ich noch redete und betete, und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen vor den Herrn, meinen Gott, für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte. Während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir her zur Zeit des Abendopfers. Hier in Vers 20 spricht Daniel über meine Sünde. Die hat er auch bekannt. Daniel war kein sündloser Mensch. Nur der Herr Jesus ist vollkommen und absolut sündlos. Aber ich war im Buch Daniel und auch sonst in der Bibel werden uns keine Sünden aus dem Leben von Daniel berichtet. Aber das heißt natürlich nicht, dass er nicht auch gesündigt hat. Und hier wird klar, er hat wirklich sein persönliches Verschulden, hat er auch bekannt. Nicht nur einfach das Volk Gottes, wir haben gesündigt, überhaupt nicht. Sondern hat auch gesehen, wo er ganz direkt eben Schuld hatte und bekennt das. Und er betet wieder für den heiligen Berg, wieder für den Tempelberg. Den hat er im Auge, beziehungsweise in seinem Herzen. Und er nennt ihn wieder der heilige Berg meines Gottes. Nicht nur der heilige Berg Gottes, sondern der heilige Berg meines Gottes. So verbindet er den Berg mit Gott und aber auch mit sich. Gottes Sache ist auch sein Anliegen. Und dann eben kommt plötzlich der Engel Gabriel zu ihm. Dieser selbe Engel, der später Zacharias Johannes den Täufer ankündigen sollte, als Vorläufer des Messias und Maria gegenüber direkt die Geburt des Erlösers. Dieser Engel Gabriel kommt jetzt wieder, so wie damals in Daniel 8 in der Vision. Da nimmt er direkt Bezug auf Kapitel 8, also Daniel 9 nimmt Bezug auf Daniel 8. Und um welche Zeit war das? Zur Zeit des Abendopfers. Ja, wir müssen davon ausgehen, das war im Herbst 539, als Daniel das liest, als gerade eben die Perser und Meder an die Macht gekommen waren. Und da ist das Abendopfer 15 Uhr nachmittags. Die neunte Stunde. Das ist die Stunde, die Todesstunde des Herrn Jesus am Kreuz. Und das Erstaunliche ist, Gabriel gibt ihm dann Klarheit über die Zeit, wie man berechnen kann, wann der Messias kommt. Und dann wird gesagt, und der Messias wird dann sterben, getötet werden. Und dieses Sterben des Messias kündigt Gabriel an und er kommt genau um die Stunde des Abendopfers, die Todesstunde, was die Todesstunde sein sollte des Herrn Jesus später. Vers 22. Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Also Gabriel ist aus dem Jenseits gekommen, ausgegangen und sollte Daniel wieder Dinge erklären. Das war ja schon der Engel, der erklärt hat in Daniel 8, prophetischen Dinge. Jetzt wird er wieder geschickt, um Daniel Verständnis zu geben, Klarheit zu geben. Und interessant, er wird geschickt im Zusammenhang mit dem, wie Daniel die Heilige Schrift studiert und wie er sich demütigt und den Herrn sucht und betet. Das ist die richtige Haltung und dann gibt Gott mehr Licht über sein Wort. Ein allgemeines Prinzip, das wir durch die ganze Bibel hindurch finden. Gott gibt Licht dem, der sich beugt vor ihm, dem, der sein Leben ordnet. Dann bekommt er auch Klarheit. Und das ist dann eben nicht diese Erkenntnis aus 1. Korinther 8, Vers 1, die aufbläht. Da sagt der Apostel Paulus, aber dann hat man noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. So, man merkt, Erkenntnis macht stolz. Dann können wir wissen, jetzt haben wir falsch erkannt. Interessant, also er ist ausgegangen vom Himmel, hat einen Auftrag an Daniel. Und so ist es in der Engelwelt. Die switchen die ganze Zeit zwischen Jenseits und Diesseits. Also für Engel, es ist nie langweilig, ein Engel zu sein. Und nur nebenbei gesagt, im tausendjährigen Reich, wenn die Gemeinde mit Jesus Christus wiederkommen wird, um mit ihm zu herrschen, dann werden wir zwar hier auf dieser Erde herrschen, aber wohnen werden wir im Haus des Vaters. Dort sind wir zu Hause nach Johannes 14. Und darum werden wir ständig switchen zwischen Zuhause und Arbeit. Und Lukas 19 zeigt uns ja in dem Gleichnis, einige Gläubige, die treu waren, die bekommen dann 10 Städte, andere 5 Städte, ein anderer nur eine Stadt. Ich weiß nicht, wer von uns vielleicht bekommt Buenos Aires oder vielleicht Frauenfeld oder einen kleineren Ort, ja. Aber eben, mal hat eine wahrscheinlich hyperaktive alte Schwester mich gefragt, ob das nicht langweilig wird in der Ewigkeit. Und ich habe ihr erklärt, nein, nein. Ich habe ihr erklärt, wie das geht. Das wird immer spannend sein, ja. Also das nur so ganz, ganz schnell eingefügt. Und jetzt Vers 23. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen und ich bin gekommen, um es dir kundzutun. Denn du bist ein Vielgeliebter. Also Daniel hat begonnen zu beten und dann im Himmel kam von Gott aus ein Befehl an Gabriel. Gabriel, du musst jetzt nach Babylonien gehen zu Daniel und musst ihm da Klarheit geben über die Prophetie. Und dann dieser Name, denn du bist ein Vielgeliebter. Da könnte man sagen, ja, aber der Herr liebt doch alle Gläubigen. Ja, natürlich. Glücklicherweise darf das jeder Gläubige wissen, der Herr liebt mich. Ja, er liebt doch alle gleich. Ja. Und trotzdem, aber warum heißt es zum Beispiel von Johannes, im Johannesevangelium, der Jünger, den Jesus liebte? Ja, der Herr liebte doch alle Jünger. Aber warum heißt es bei ihm so ausdrücklich? Und auch von Maria und Martha wird das ausdrücklich gesagt. Nun, es ist eben so, ist etwas ganz Heikles, was ich jetzt sage. Aber nicht wahr, als Eltern ist es ein Anliegen, allen Kindern gerecht zu werden, alle Kinder zu lieben. Aber wo empfindet man mehr Freude? Ein Kind, das dauernd tobt? Oder ein Kind, das gehorsam ist. Und es ist so wichtig, dass man auch die Kinder, die toben, liebt. Aber es ist, also erstmal bin ich viel entspannter, wenn ein Kind gehorcht, ja. Und irgendwie, es macht einfach Freude. Und so ist das eben auch so bei den Gläubigen. Wenn wir dem Herrn wirklich nachfolgen, dann ja, können wir sicher sein, dass das das Herz des Vaters freut. Aber es ist schon so, dass der Vater alle Kinder Gottes liebt. Er wollte sie ja für sich, steht in Epheser 1. Er hat uns auserwählt zur Sohnschaft für sich selbst. Aber hier kommt das eben zum Ausdruck, dieser Daniel war ein Mann, der schon als Teenager sich wirklich entschieden hat, ich will mich nicht verunreinigen mit der Speise des Königs und will treu den Weg gehen. Und dann kommt eben dieses Zeugnis, du bist ein Vielgeliebter. Und dann geht's weiter. So merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jetzt bekommt Daniel die Prophetie über die 70 Jahrwochen. Und es ist wirklich so, diese Prophetie ist ein Schlüssel zum Verständnis der gesamten Prophetie der Bibel. Und es ist wirklich so, wenn jemand diese 70 Jahrwochen Prophetie nicht versteht, dann macht er ein totales Chaos und Durcheinander mit der gesamten biblischen Prophetie. Also man kann einfach mal testen, versteht jemand die Prophetie der 70 Jahrwochen und wenn man merkt, ja, nein, das ist nicht so wichtig, danke. Dann ist klar, da kommt nur noch Chaos heraus. Denn diese Prophetie ist gewissermaßen wie das Knochengerüst der gesamten Prophetie. Und dann kann man die einzelnen Details, die so ausführlich in Jesaja, Jeremia, Hesekiel, in den 12 kleinen Propheten aber auch durch das ganze Alte Testament hindurch, schon vom Gesetz Mose an und durch die Bücher des Neuen Testaments bis zur Offenbarung, kann man dann in diesem Knochengerüst einordnen. Und dann geht es auf. Und darum ist dieses Kapitel auch eben so feierlich. Ich warte, der Engel Gabriel kommt, du bist ein Vielgeliebter. Und dann betont er wieder, nachdem er ja schon gesagt hat in Vers 22, jetzt bin ich ausgegangen, dich Verständnis zu lehren. Und schon vorher, und er gab mir Verständnis und redete. Und jetzt sagt er wieder, Vers 23 am Schluss, so merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. Zweimal wie betont, das ist ein Befehl, das muss man verstehen. Also wenn einer sagt, ja, das ist alles nicht so wichtig, das ist diese 70-Jahr-Wochen-Prophetie, es ist ein Befehl. Merke auf das Wort. Verstehe das Gesicht. Sogar ein doppelter Befehl. Das zeigt also, wie wichtig das ist. Und dann sagt er, Gott hat einen Plan mit einem Zeitraum von 70 Jahrwochen. Das betrifft dein Volk, die heilige Stadt. Interessant, der Engel Gabriel sagt nicht das Volk Gottes. Er sagt nicht die heilige Stadt Gottes, sondern er sagt dein Volk. Deine heilige Stadt. Daniel sagt zu Gott, es ist deine heilige Stadt, dein Volk. Und der Engel Gabriel sagt, ja, und dieses Volk, das Gottes Volk ist, das ist dein Volk. Du liebst es, du hast dich mit dem Volk eins gemacht. Und die Stadt, die du nennst, Gottes heilige Stadt, das ist deine heilige Stadt. Denn das ist diese Stadt, die du am Herzen hast. Und Gott hat also einen Plan für Israel, für das Volk Israel und für die Stadt Jerusalem. Und das ist ein Plan mit 70 Jahrwochen. Und wenn diese Epoche von 70 Jahrwochen vorbei ist, dann werden folgende 6 Punkte abgeschlossen werden. Ich habe das auf dem Skript so zusammengeführt. Erstens, der Abfall soll zum Abschluss kommen. Zweitens, den Sünden wird ein Ende gemacht werden. Die Ungerechtigkeit wird gesühnt. Eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Gesicht und Propheten werden versiegelt. Ein Allerheiligstes wird gesalbt werden. Was wird hier beschrieben? Da wird dieser vollkommene Zustand beschrieben, der an so vielen Stellen in den Propheten schon beschrieben worden ist. Am Ende der Tage wird der Herr regieren in Jerusalem über die ganze Erde. Alles wird vollkommen und neu werden. Und dann wird Gott in diese Welt eine ewige Gerechtigkeit einführen. Also alle Probleme und von Krieg und Ungerechtigkeit und sozialen Ungerechtigkeiten, alles wird beendet werden. Also mit anderen Worten, nach 70 Jahrwochen kommt das tausendjährige Friedensreich. Und wenn das kommt, dann werden Gesicht und Propheten versiegelt. Das heißt, dann wird alles erfüllt werden und dann kann man das Siegel aufdrücken der Echtheit. Alles war echte Prophetie. Das wird erwiesen werden durch das Siegel. Bis zum tausendjährigen Reich wird dann eben die ganze Prophetie des Alten Testamentes zum Abschluss kommen. Und dann wird ein Tempel gesalbt werden. Oh, schlechte Nachricht für alle, die sagen, es gibt keinen zukünftigen Tempel, es gibt keinen dritten Tempel. Da steht, dann wird ein Allerheiligstes gesalbt werden. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja gut, das ist natürlich nicht ein zukünftiger Tempel, sondern damit ist gemeint der Tempel, den die gebaut haben, nachdem sie aus Babylon heimgekehrt sind. Das ist der zweite Tempel. Muss man sagen, ja, aber das geht nicht. Der zweite Tempel wurde nie gesalbt. Die Stiftshütte wurde mit diesem Salböl von Mose gesalbt. Und auch der Salomo-Tempel wurde gesalbt. Aber als sie aus Babylon zurückkehrten, hatten sie das Salböl von Mose nicht mehr. Und da wurde der zweite Tempel zwar gebaut, aber nicht mehr gesalbt. Und darum konnte man ab diesem Zeitpunkt auch die Hohenpriester nicht mehr mit Salbung einsetzen. Alle früheren Hohenpriester ab Aaron über Zadok zur Zeit von David und Salomo, die wurden gesalbt. Aber dann war keiner mehr ein gesalbter Priester. Also das ist nicht der zweite Tempel. Das ist der dritte Tempel, der wird gesalbt werden. Gut, das ist so ein bisschen vorentworfen. Nächstes Mal werden wir ganz ausführlich auf die 70-Jahr-Wochen-Prophetie eingehen und dann auch schon weitergehen nach Kapitel 10. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort so vollkommen ist. Du hast es uns bewahrt durch all die Jahrtausende und Jahrhunderte hindurch und wir dürfen es heute noch in unseren Händen haben. Und wir danken dir auch, dass du dein Wort öffnest, auch in unserer Zeit, wo so viel Dunkelheit und auch Verwirrung da ist. Aber Herr Jesus, hilf uns, dass wir das Beispiel von Daniel umsetzen in unserem Leben und uns auch mit dem Volk Gottes eins machen und mit seinem Zustand und dann auch erfahren dürfen, dass du uns dein Wort öffnest, Verständnis gibst. Hilf uns, dass wir den Weg der Treue gehen können, so wie Daniel ihn gegangen ist. Wir brauchen da deine Gnade jeden Tag neu. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den dritten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniels, Kapitel 8, Vers 9 bis Kapitel 9, Vers 24. Sechster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.